Herzlich willkommen bei eurem Pflege-Podcast, Pflegecafé. Schön, dass ihr da seid. Wir reden heute einmal über das Pflegetagebuch.
Ja, Pflegetagebuch. Das ist ja, es ging relativ gut mit den Minuten, als wir noch Pflegestufen hatten. Da ging's und dann konntest du analog des Pflegegutachtens ein Tagebuch erstellen. Ja. Jetzt haben wir aber keine Minuten mehr und jetzt kursieren immer noch diese alten Tagebücher, die nach meiner Auffassung nicht aussagefähig sind.
Nee. Worüber reden wir? Wir hatten ja und haben ja diese ganzen tollen Erklärbärfolgen zum Pflegegutachtungsverfahren gemacht. Und es ist so, dass man sehr häufig im Internet liest zur Vorbereitung auf diese Begutachtung. Wir haben ja, das ist ja die erste Episode unserer Reihe, haben wir dieses Thema Vorbereitung auf die MD-Begutachtung besprochen, liest man im Internet sehr häufig, man soll ein Pflegetagebuch führen. Und wie Dieter gerade so schön sagte, es gab eine Zeit, da machte das Sinn, weil da ging es um die Körperpflege, es ging um die Ausscheidung, die Ernährung, die Hauswirtschaft und so weiter. Da hat man sich schön aufgeschrieben, wie lange brauche ich für irgendetwas, wo brauche ich überhaupt Hilfe und so weiter. Jetzt sind wir aber ja im Gradsystem, wir sind in den Items unterwegs, in den 64 Punkten, die im Begutachtungsverfahren erfasst werden. Und da kursieren im Internet lustige Pflegetagebücher, wo man dann aufschreiben soll, wie lange man Hilfe beim Duschen braucht, wie lange man Hilfe bei dem Anziehen braucht, wie lange man Hilfe beim Stulleschmieren braucht und sowas alles. Und diese Pflegetagebücher werden dann bei den Begutachtungsterminen vorgelegt und wir kriegen regelmäßig dann von den Versicherten zu hören, der die Gutachterin wollte das gar nicht sehen oder hat da reingeguckt und hat gesagt, hilft mir nicht weiter. Warum?
Also ich finde es ja, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, schwierig. Die Kassen schicken ja teilweise auch ähnliche Pflegetagebücher, wo ich dann sage, funktioniert doch nicht mehr. Also wie eingangs gesagt, vorher ging es um Minuten, wie lange habe ich für diese Leistung gebraucht. Und jetzt geht es ja darum, kann ich es oder kann ich es nicht? Kann ich es selbstständig mit wenig Hilfe oder mit sehr viel Hilfe oder kann ich es gar nicht? Also müsste ich da einfach nur dokumentieren, kann ich es oder kann ich es nicht? Und nicht, wie lange brauche ich es, um umzusetzen. Ich finde Pflegetagebücher sehr, sehr, sehr hilfreich bei kognitiven Einschränkungen. Ja. Weil bei der Begutachtung ist es so, 20 bis 30 Minuten vor Ort. Und ich sage immer, ab 20 Minuten dreht sich sozusagen die Wiederholungsschleife bei demenziell erkrankten Menschen. Und man sieht in diesen 20 bis 30 Minuten die kognitiven Einschränkungen nicht. Und man kann, wenn die kognitiven Einschränkungen noch nicht so ausgeweitet sind, nicht in Gegenwart des Betroffenen erzählen, er spielt mit seinem Stuhlgang, er schmiert die Wände voll oder er macht das, er macht jenes. Man will ja seinen Angehörigen nicht bloßstellen. Von daher ist es sinnvoll, wenn ihr da über maximal eine Woche, also länger nicht, einfach mal aufschreibt, wo es Probleme gibt. Und das könnte zum Beispiel sein, die Person ist mobil, also körperlich nicht eingeschränkt, ist aber kognitiv eingeschränkt und ich brauche eine halbe Stunde, ehe ich den überhaupt dazu motiviere, ins Bad zu gehen und so weiter und so fort. Und das kann man im Pflegetagebuch sehr gut darstellen.
Also halten wir fest auf diese Eingangsfrage, warum und wieso. Sinn macht es nur dann, wenn wir ein Pflegetagebuch haben, was an der Begutachtungslinie, der aktuellen, orientiert ist. Ja. Und es macht nur dann Sinn, wenn man auch Punkte erfasst, die relevant sind.
Genau.
Und gerade, wie du so schön sagtest, bei den kognitiven Einschränkungen, auch bei den somatischen, und du sagtest es auch schon so schön, es geht nach dem Können oder Nicht-Können. Und es geht nicht, wie lange und wie häufig und so weiter, sondern es geht, kann derjenige es und kann er nicht. Das ist ja sehr häufig, hat man ja die Diskussion immer, ja, ich habe diese Erkrankung, diese Erkrankung, diese Erkrankung, diese Erkrankung. Ja, dann sagen wir immer, nein, es geht nach den Funktions- und Fähigkeitseinschränkungen, also hauptsächlich nach dem, was kann derjenige oder nicht. Man kann eine Diagnose haben wir auch schon oft gesagt, und hat Pflegegrad 4, 5 und man kann 10 Diagnosen haben und kriegt gar nichts.
Weil keine Pflege relevant ist. Also wir hatten das ja in den anderen Folgen auch erzählt, die Diagnose muss zu einer Einschränkung führen, was wiederum zu einer Fähigkeitsstörung führt, was zu einem personellen Hilfebedarf führt. Also auch sämtliche Hilfe, die ich mit Hilfe von Hilfsmitteln kompensieren kann, zählt nicht als Hilfebedarf.
Ja, wir haben dazu eine extra Folge, schaut sie euch an, pflegebegründende Diagnosen. Da haben wir das mal ganz toll erklärt. Ja. Also Eigenlob stinkt ja, aber wir haben es da mal erklärt. Pflegebegründende Diagnose, hör auf zu lachen. Pflegebegründende Diagnose. Was ist das? Wozu brauchen wir das? Wie ist sie überhaupt zustande gekommen? Und was lässt sich davon ableiten? Und nur das ist dann Pflegegrad oder begutachtungsrelevant. Und danach sollte ein Pflegetagebuch gehen. Also, was machen wir in der Situation? Dir und ich, wir sind ja nett. Wir sind gerade dabei, für euch ein wunderbares Pflegetagebuch auszuarbeiten, weil wir etwas genervt sind von diesen ganzen falschen Dingern. Und das werden wir dann spätestens zum Sommer, werden wir euch das auf den Markt schmeißen. Und dann könnt ihr fleißig notieren, Richtlinien analog.
Genau.
Was ist überhaupt relevant und worauf muss man achten und was nicht. Und dann werdet ihr mal erstaunt sein, was ihr da in den anderen Pflegetagebüchern für einen Blödsinn lest.
Ja, und wie gesagt, also es geht nicht um die Erkrankung, es geht nicht um die Beschreibung des Betroffenen, sondern es geht, wann muss ich als Pflegeperson personell intervenieren, in welchem Umfang. Und das kann ich dann in diesem Pflegetagebuch darstellen, dass das dann auch entsprechend Berücksichtigung finden kann.
Ja, alles, was damit zu tun hat, wie viele Minuten, wie lange, wie viele Leute und wenn allein nur schon Hauswirtschaft drin vorkommt, müsst ihr schon abschalten. Genau. Hört euch die letzte Episode zum Begutachtungsverfahren an, Nummer 9, also Folge Episode Nummer 9 zum Begutachtungsverfahren, hat überhaupt keine Relevanz. Deswegen brauche ich nicht aufschreiben, ob jemand die Gardinen waschen kann oder nicht.
Was auch hilfreich ist, sind Therapiedokumentationen von sämtlichen Heilmittelanbietern, also ob es Logopädie ist oder auch Physiotherapie, die machen spätestens zum Abschluss der Behandlung, müssen die so einen Therapieverlauf auch aufschreiben. Das ist sehr, sehr hilfreich. Hilfreich sind bei Kindern die ganzen Berichte vom SBZ. Hilfreich sind Reha-Berichte, wo man dann halt auch ganz viel ableiten kann, wo personeller Hilfebedarf dann steckt oder nicht steckt.
Genau. Und Episode mit Modul 5, da ist es eben auch so, da geht es ja um die Häufigkeit. Also welche Medikamente, zu welchen Zeitpunkten, also Injektionen, oral, wie viele davon am Tag, also morgens, mittags, abends, zur Nacht, welche Hilfsmittel werden genutzt, ist dabei Hilfe und Unterstützung notwendig und. Solche Sachen müssen natürlich auch erfasst werden. Ja. Und viele Pflegetagebücher, die wir zu Gesicht bekommen haben, da taucht das überhaupt nicht auf. Manchmal hat man den Eindruck, die wurden irgendwie auch mit ChatGPT, KI erstellt, ohne Sinn und Verstand und sorgen dafür, dass regelmäßig Frust bei den Versicherten auftaucht, wenn in dieser Vor-Ort-Begutachtung dann oder wenn sie es an die Kasse schicken, keine Reaktion darauf erfolgt. Ja. Und hier soll auch nochmal darauf hingewiesen, liebe Gutachterinnen und Gutachter, wir kriegen das ja sehr häufig gespiegelt und auch sehr häufig mit über unsere Beratungsstelle, dass eben die Unterlagen, die euch vor Ort zur Verfügung gestellt werden, von euch missachtet werden, also gar nicht mal angeguckt werden. Ja. Und ihr wisst selber, dass in der Richtlinie ganz klar drin steht, dass eben die Unterlagen mit einzubeziehen sind, dass eben die Angehörigen mit einzubeziehen sind. Also haltet euch bitte auch an die Richtlinie, weil in so Widerspruchsverfahren zieht ihr immer den Kürzeren.
Ja, zumal die Kasse dann auch darauf hinweist, dass die medizinischen Unterlagen und alles vorbereiten und hinlegen sollen. Die Kasse weist darauf hin, dass nach Möglichkeit eine zweite Person dabei sitzen soll. Und ich habe das mehr als einmal erlebt, dass der Gutachter, die Gutachterin zweite Person rausschicken wollte und nicht wollte, dass die mit anwesend ist. Also die Theorie und Praxis klafft leider sehr, sehr auseinander.
Ja. Wir wollen schon alle richtlinienkonform vorgehen.
Auf jeden Fall.
Also das mal sei gesagt zu Pflegetagebüchern. Seid vorsichtig, wenn es in Pflegetagebüchern um Minuten geht, Hauswirtschaft oder solche Sachen. Es geht um das Können und Nicht-Können und auch um die Häufigkeit, angelehnt an die Module. Wie gesagt, wir haben jetzt April, in 2-3 Monaten werden wir euch ein Pflegetagebuch präsentieren, was eben analog und relevant der Begutachtungsrichtlinie ist und die Sachen erfasst, die eben Pflegegrad relevant sind.
Genau, als Hilfsmittel für die Pflegebegutachtung. Ist kein Zwang, aber gerade bei kognitiven Einschränkungen ist das hilfreich.
Ja. In diesem Sinne, habt schöne Feiertage weiterhin. Und wenn man diese Folge später hören sollte, habt schöne Tage, sonnige Tage, was auch immer für Tage. Hauptsache, es geht euch gut. Immer den Kopf hoch, positiv denken.
Und schön gesund bleiben.
Und sarkastisch vor allen Dingen.
In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.